gar nicht. Gibt's doch gar nicht.
Gibt's doch gar nicht? Gibt's doch.
Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke.
Selbstverständlich wieder mit mir persönlich am Mikrofon, aber wiederum auch nicht alleine, sondern mit geballter Fußballfachkompetenz Uli Stein und Thomas Schmitti? Milse? Die beiden habe ich mit dazu geholt. Wir unterhalten uns über die Europameisterschaft, die jetzt bevorsteht. Und das Ganze wird aufgezeichnet. Jetzt habe ich das Datum schon wieder. Was haben wir heute? Den 5.
Den 5. Juni.
Aber den 5. Am 5. Juni. Nicht, dass irgendwie gesagt wird, ach, er spielt doch gar nicht mehr mit, über den wir jetzt gleich sprechen, was auch immer. Es ist eine Zeitaufnahme von heute. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Freue mich unheimlich auf die Fachkompetenz, auf die Äußerungen, auf das Gespräch. Und das war's schon. Es geht los.
Ja, vielen Dank, Herr Stuke. Und auch ich freue mich, heute wieder bei euch hier im Studio zu sein. Und ja, ich würde sagen, wenn es für dich okay ist, starten wir einfach mal durch.
Ja,
oder hast du noch was Schönes, Wichtiges?
Auf jeden Fall. Nein, wir haben uns ja eben gerade schon so ein bisschen im Rahmen unterhalten, wie das Ganze technisch läuft. Also wir sitzen in lockerer Runde, sehen uns tief in die Augen, mit oder ohne Brille. Und unterhalten uns jetzt mal ein bisschen über die EM. Und wie gesagt, ihr seid die Fachleute. Ich werde die ein oder andere Frage wahrscheinlich auch mit reinschmeißen. Ich hoffe, es erzeugt kein Kopfschütteln.
Um Gottes Willen. Ich meine, 80 Millionen Bundestrainer, da kommt es auf dich jetzt auch nicht mehr an.
Das ist richtig.
Und es gibt keine Frage, die man nicht beantworten kann.
So sieht es doch aus.
So ist es. Ne? Ja.
Gerade im Fußball. Apropos Frage, Uli. Ja, die Europameisterschaft, anderthalb Wochen noch, am 14. Juni geht es los gegen Schottland. Aber erstmal habe ich noch eine ganz andere Frage, weil ich war jetzt auch wieder ein bisschen unterwegs und bin vor ein paar Tagen in Düsseldorf angekommen, Flughafen, steige so aus, Düsseldorf ja auch, eine Spielstätte während der Europameisterschaft und gucke mich so um und finde irgendwie groß gar nichts, was Europameisterschaft angeht. Wenn man das mal vergleicht zu 2006, dem späteren Sommermärchen hier bei uns. Wie empfindest du das? Wie ist deine Stimmungslage? Bist du schon heiß auf die Europameisterschaft oder denkst du auch so, ja, Mensch, man merkt gar nicht, dass es nächste Woche losgeht?
Nee, das Gefühl habe ich allerdings auch. Also ich bin auch noch nicht in der EM-Stimmung, wie man es eigentlich gewohnt ist. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Also das Spiel jetzt, das wir gesehen haben gegen Ukraine, hat ja Anlass gegeben für ein bisschen Euphorie. Es war endlich mal wieder ein Fußball, den man sich angucken konnte. Es war Offensivfußball. Ja. Es waren junge Spieler drin, die gesprüht haben vor Ehrgeiz, vor Spielfreude. Und das hat mit Sicherheit Hoffnung auf mehr gemacht und auch Spaß auf mehr gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie das dann am Freitag ausgeht. Wenn wir am Freitag das Spiel gegen Griechenland sehen, wollen wir mal schauen. Ich hoffe, dass sie da anknüpfen, so weitermachen, weil das ist das, was ich mir unter Nationalmannschaft vorstelle, wo man vorm Fernseher sitzt und sich erfreut an einem schönen Spiel. Ob das dann gewonnen wird oder wie es jetzt auch das 0-0. Genau. Es war keine Enttäuschung, es war trotzdem ein tolles Spiel, es war schön anzugucken und ich hoffe, dass wir in der Qualität eben die Europameisterschaft auch miterleben können.
Du hast es gerade schon richtig gesagt, wenn man auf dem Sofa sitzt und sich das anschaut, viele haben ja versucht, Karten zu bekommen für die Spiele, um live im Stadion zu sein. Es wurde ja in mehreren Phasen, wurden ja diese Karten verlost, aber man muss natürlich auch sagen, die Preisstruktur dieser Karten, das ist ja auch nicht ohne. Was hältst du davon, zu sagen, okay, es ist ein Special Event und die Preisstruktur ist dementsprechend, aber verliert man da nicht auch in Anführungszeichen den normalen Fußballfan?
Tja, anscheinend nicht, weil wie es so aussieht, sind ja die Spiele oder die Karten sind ja, glaube ich, alle ausverkauft, sind alle weg. Also sieht man ja schon, dass das Interesse da ist. Wie das dann verteilt wird, ob das Firmen kaufen und die dann an Mitarbeiter weitergeben oder an Kunden weitergeben, weiß ich nicht. Da bin ich nicht so im Thema drin, aber
die Nachfrage ist auf jeden Fall da.
Ich wollte gerade sagen, das Interesse regelt ja immer Angebot und Nachfrage. Ja. Und solange die Nachfrage da ist, wird auch das Angebot dementsprechend geregelt. Und das wird sich erst wieder normalisieren, wenn irgendwann die Nachfrage mal nachlässt.
Wie sieht es bei dir aus? Hast du die Möglichkeit, auch ein Spiel live zu sehen? Oder hast du schon Karten und sagst, die albanischen Spiele, da bist du jedes Mal dabei?
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Karten. Wir hatten vom DFB auch die Möglichkeit, oder sind angeschrieben worden, Karten zu bestellen, Aber ich habe auch gesagt, für mich in der Preisklasse, da sitze ich lieber zu Hause und gucke mir das vom Fernseher an. Weil ich mache diese Preistreiberei nicht mit. Ich finde es wahnsinnig übertrieben, das Ganze. Und mich werden sie damit nicht gewinnen und auch nicht ins Stadion locken. Aber wie gesagt, anderen scheint es nichts auszumachen. Und
genau, ich meine, unterm Strich, wie du gerade schon gesagt hast, die Karten sind unter die Leute gebracht worden. In welcher Form, wie viele Kontingente von Firmen aufgekauft wurden, was dann weitergegeben wird, weiß man nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass die Stadien noch voll sind.
Aber man muss ja mal anders sehen. Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Ich habe jetzt eine Anfrage gehabt, die Portugiesen sind ja hier in der Nähe in der Klosterpforte im Trainingslager und machen ein Showtraining in Gütersloh im Stadion. Mhm. Und die Karten wurden auch verlost, das muss man mir vorstellen. Und ausverkauft. Du kriegst gar keine. Ja, und das ist schon.
Außer bei eBay.
Ja.
Wenn die denn. Ich
meine, das ist natürlich auch, so ein Ding geworden, dass die Karten kaufen oder sich
dann erstmal Kontingente sichern und dann
verkaufen. Richtig. Kann, ja. Und dann eben das für zum zehnfachen Preis irgendwo versuchen, bei eBay zu verkaufen. Ja. Aber das ist halt die Entwicklung, das ist die heutige Zeit, die werden wir nicht ändern und wir werden auch die Zeit nicht zurückdrehen können. Das ist so. Das und entweder man macht es mit, ja, oder man macht so wie ich und sagt, dann gucke ich mir lieber zu Hause im Fernsehen an.
Ja, ich meine, wir kennen das ja, ne? Sky, The Zone, also so manche Kröte muss man schlucken, um Fußball live, wenn auch zu Hause, sehen können. Jetzt haben wir so ein bisschen die Randgeschichten, so dies drumherum. Lass uns Reto mal zum Sportlichen kommen und wir beginnen mit der deutschen Elf. Die soll gleich am Anfang im Fokus stehen und damit natürlich gleich zu dir als Torwart-Experten. Wer passt da besser als du? Viele waren überrascht. Ich selber auch. Und zwar 4 Torhüter sind im Kader. Für die, die nicht aufgepasst haben, Manuel Neuer, Bayern München logischerweise, mittlerweile 38 Jahre alt. Gut, über Alter brauchen wir nicht sprechen. Du hast auch lange genug im Tor gestanden. Und Marc-André Ter Stegen von Barcelona, Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Und viele sogenannte Experten und auch wahre Experten haben sich so ein bisschen gewundert und gesagt, wenn man schon 4 Torhüter im Kader hat und auch mitnehmen möchte zu dieser Europameisterschaft, da fehlt einer. Und viele haben gesagt, uns fehlt Stefan Ortega Moreno von Manchester City, der da als zweiter Mann sozusagen, aber viele Spiele auch von Anfang an gemacht hat, auch als Stammtorhüter Ederson verletzt war. Wie siehst du das? Eigentlich jemand, den man, egal zu welcher Spielminute, ins kalte Wasser wirft und der von 0 auf 100 da ist. Eigentlich der passende Ersatzmann, der auch, sage ich mal, nicht aufmucken würde, wie jetzt aktuell so ein bisschen Marc-André Ter Stegen, der heute auch in den Schlagzeilen gesagt hat, ich kann Nagelsmann nicht so verstehen, ich hätte gerne gespielt.
Der ist mit Sicherheit der perfekte oder die perfekte Nummer 2, wenn man so will. Wobei ich immer noch glaube, dass er von der Qualität her sogar die Nummer 1 sein könnte, weil er hat hervorragende Saison gespielt bei Manchester. Wenn er gefordert war, immer da, immer von 0 auf 100 und grandios, ist ein sehr guter Fußballer. Das ist ja, was heute auch Torhüter auszeichnen sollte, dass sie gut Fußball spielen können und das kann er, glaube ich, besser als jeder andere zur Zeit. Und ich bin der Meinung, er hätte es verdient gehabt, dabei zu sein. Wenn ich dann zum Beispiel gucke, ich will niemandem zu nahe treten, aber den Baumann von Hoffenheim mitzunehmen, der auch nur in meinen Augen durchwachsene Saison gespielt hat, auch nichts Überragendes gemacht hat. Also ich glaube, da wäre Ortega sicherlich die bessere Lösung gewesen.
Und man muss natürlich auch sagen, Baumann und Nübel, beide noch kein Länderspiel. Also hätte es Stefan Ortega Moreno dementsprechend ja auch mit in diesen Kader schaffen können, wenn es jetzt nach Länderspielen geht. Siehst du es so ein bisschen hier bei Manuel Neuer so der Bonus des älteren, erfahrenen Spielers, des Weltmeisters sozusagen? Hättest du auch so entschieden?
Na ja, klar, es ist ein Bonus, das wissen wir alle. Und ich habe auch gesagt, wenn er nach der langen Verletzungspause, die er jetzt hatte, mit seinem Beinbruch, habe ich auch gesagt, ich warte mal ab, ob er überhaupt wiederkommt, ob er zur alter Stärke wieder zurückfindet. Er hat eigentlich die Saison ganz gut gespielt, jetzt, wo er wieder dabei war. Aber für mich also nicht mehr unumstritten die Nummer 1. Ich hätte wahrscheinlich anders entschieden als Bundestrainer, aber Gott sei Dank muss ich es auch nicht machen.
Weltmeisterschaft in Mexiko, kann ich mich daran erinnern. Da gab es auch eine starke Nummer 2, die sich geäußert hat und gesagt, eigentlich sehe ich mich stärker als Toni Schumacher und eigentlich bin ich die Nummer 1. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, klar kann ich mich dran erinnern. Ich war ja live dabei. Ja. Nee, aber ich bin der Meinung, dass er nicht so souverän mehr ist, wie er noch vor 3-4 Jahren war. Ja, und wenn ich dann aber zurückblicke auf die letzten beiden großen Turniere, wo er, oder nehmen wir die letzte Weltmeisterschaft, zum Beispiel Katar, nehmen wir nur die, die eben aktuell vielleicht auch noch in den Köpfen der Leute drin ist. Da kriegt er 5 Gegentore und aus meiner Sicht von diesen 5 sind 4 haltbar. Nicht, dass man sagen kann, den hätte er halten können. Nein, der hätte halten müssen. Für einen Mann mit seiner Qualität, ja, und den er auch selber in Anspruch nimmt und die auch jeder von ihm erwartet, hätte er da schon 4 halten müssen. Und ich glaube eben, wie gesagt, seine ganz große Zeit ist vorbei. Er ist immer noch ein exzellenter Torhüter, davon unbestritten. Aber er ist für mich nicht mehr die Nummer 1 in Deutschland.
Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir warten auf die passenden Reaktionen, die vielleicht kommen, auf dieses Statement. Und wir rücken so ein bisschen nach vorne in der Mannschaft. Und Mats Hummels war auch ein großes Thema. Eigentlich sehr stabil, die letzten Spiele gespielt. An seiner Seite natürlich sein Mannschaftskollege von BVB, Schlotterbeck. Aber Nagelsmann hat sich festgelegt und hat gesagt, Tah und Rüdiger sind bei mir in der Innenverteidigung gesetzt. Und hätte man da sagen sollen, ja, wenn dann Schlotterbeck mitfährt, dann vielleicht an seiner Seite auch, weil sie sich aus der Mannschaft kennen, aus der Bundesliga, aus der Champions League, wo sie oft zu Null gespielt haben. Leider hat es im Finale nicht so funktioniert. Aber hätte man sagen müssen, Mats Hummels mitnehmen? Oder was vermutest du, dass Nagelsmann vielleicht sagt, Mensch, wenn ich den Mats auf eine Bank setze, rhetorisch geschulter Mann und kann vielleicht ein bisschen Unruhe reinbringen, wenn er nicht spielt?
Also so schätze ich Mats Hummels nicht ein. Ich glaube, dass er sicherlich auch einer gewesen wäre, der sich kommentarlos auf die Bank gesetzt hätte. Davon bin ich überzeugt. Dazu ist er für mich zu sehr Sportsmann. Und hätte es sicherlich auch aufgrund der letzten Saison, hätte er es verdient gehabt, vielleicht nochmal dabei zu sein. Das Problem ist nur, mit Tah und Rüdiger sind natürlich auch 2, die auch exzellente Saison gespielt haben. Der Tah, sensationell Leverkusen, so gut habe ich den noch nie gesehen vorher, muss man wirklich sagen, hat eine ganz tolle Saison gespielt. Und das ist natürlich schwer, du musst ja als Trainer, musst du dich dann irgendwann entscheiden, wen nimmst du mit? Und er hat natürlich mit Rüdiger und Tah 2 exzellente Innenverteidiger. Also insofern kann ich das nachvollziehen. Ist natürlich schade für Mats Hummels, der wirklich in den letzten Wochen exzellent gespielt hat. Für mich in den letzten Wochen immer der beste Mann auf dem Platz von Dortmund war. Aber die Entscheidung ist vorher gefallen. Nagelsmann hat sich vorher festgelegt. Und man kann die Entscheidung im Endeffekt irgendwo nachvollziehen. Ne? Ich sage nochmal, Tah und Rüdiger sind 2 exzellente Innenverteidiger, die wir haben. Und da finde ich das in Ordnung. Er hat dafür die Möglichkeit, andere junge Spieler mitzunehmen, was er ja macht, was ich toll finde, dass er sehr viel auf Jugendliche und junge Spieler setzt. Und ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist.
Dann lass uns doch gleich mal ins Mittelfeld gucken, wenn wir schon dabei sind. Du hast es gerade angesprochen, junge Spieler. Sicherlich eine Überraschung. Leon Goretzka, auch genau wie Mats Hummels, wurde nicht mitgenommen oder nicht nominiert. Und dafür aber Alexander Pavlovic, der eigentlich jetzt erst durchgestartet ist oder bekannt geworden ist beim FC Bayern München. Und Wirtz ist dabei, Musiala ist dabei. Kann man sagen, jetzt nicht sportlich gesehen, aber Jugend siegt. Oder doch die Qualität, die sich dann durchsetzt, weil die Jungs haben abgeliefert und werden sicherlich, glaube ich, wenn alles so läuft, wie wir uns das wünschen, für Furore sorgen.
Ja, nicht nur Jugend siegt, sondern Jugend und Qualität siegt. Weil diese Spieler, die du gerade genannt hast, verkörpern beides. Sind jung und sind exzellente Fußballer. Wenn man guckt, was der Wirtz für eine Saison gespielt hat, auch in Leverkusen, war ein Garant dafür, dass sie deutscher Meister geworden sind. Ja, schon sensationell. Und ich finde es einfach schön, dass Nagelsmann wirklich gesagt hat oder endlich den nötigen Neuanfang gemacht hat, den wir ja schon alle seit Jahren eigentlich erwarten. Und Nagelsmann hat es jetzt endlich gemacht. Er hat es damit auch geschafft, ältere Spieler wieder unter Druck zu setzen, ja, die sich schon immer zu sicher waren, die gesagt haben, ja, uns kann ja nichts passieren, wir spielen ja sowieso immer. So, die Zeit ist vorbei. Jetzt hast du die ganzen jungen, hungrigen Spieler dahinter, die drängen und drücken. Und damit spornst du natürlich auch die Alten nochmal an, ja, oder die Älteren. Ja, und das ist genau die richtige Mischung. Er hat erfahrene, ältere Spieler dabei und eben viele Junge, die marschieren, die rennen. Wenn ich an den der jetzt beim Länderspiel reingekommen ist.
Alex Beyer.
Alex Beyer, ne?
Ja.
So, wenn man da sieht, diese Frische, dieses Unbekümmerte, am Ball stark, Ball sofort versucht, Tor zu machen, in Richtung Tor zu gehen. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren vermisst haben, was uns gefehlt hat. Und das ist einfach schön zu sehen. Und ich finde es klasse, dass Nagelsmann daran auch festhält. Und dann fallen natürlich solche, was wir eben hatten mit Mats Hummels oder Goretzka, die fallen natürlich dann durchs Raster. Weil du eben so viel junge Qualität, junge Spieler mit Riesenqualitäten im Kader hast. Und du musst dann irgendwann den Schnitt machen. Das hat er getan und ich finde es toll, er steht dazu. Und die Spiele, die wir bis jetzt gesehen haben mit dem Kader, geben ja auch im Endeffekt ihm recht. Mit dem, was er gemacht hat.
Ja, wir warten ja noch auf die endgültige Nominierung. Die wird dann wahrscheinlich nach dem Griechenland-Spiel kommen, wo man dann sagen muss, von einem werden wir uns noch trennen müssen. Lassen wir uns mal überraschen, wer das ist. Maxi Bayer hast du gerade schon angesprochen, auch ein junger Spieler. Aber natürlich, früher gab es immer die sogenannten Platzhirsche. Die waren irgendwie immer gesetzt, egal ob sie gut oder schlecht spielten und wie der Saisonverlauf war. Aber apropos Saisonverlauf, man sieht natürlich den VfB Stuttgart mehr als erfolgreich diese Saison. Und ein starker Stuttgart-Block. Nübel, Anton, Mittelstädt, Führich und Undaf. Ich glaube, das zeigt auch, dass Nagelsmann sagte, die Jungs haben abgeliefert und die verdienen auch, dabei zu sein, weil die momentan auch in der Form sind, wie ich sie brauche für so eine Europameisterschaft.
Das ist ja eigentlich auch das Prinzip. Man sagt ja, in der Nationalmannschaft sollen eigentlich die Besten spielen. Und das hat Nagelsmann gemacht. Er hat sich die Besten aus der Saison genommen. Ja, und versucht daraus jetzt, oder hat er versucht, daraus eine gute Mannschaft zu formen, was ihm, wie gesagt, auch wenn es nur 0-0 ausgegangen ist, in Ukraine schon gelungen ist. Das war ein tolles Spiel. Du hast die Ansätze gesehen, was möglich ist in der Mannschaft. Jetzt hat ja noch Toni Kroos gefehlt, der mit Sicherheit dann nochmal so der, vielleicht das i-Tüpfelchen noch ist, ja, der Vater im Mittelfeld, neben den ganzen Jungen die Ruhe reinbringt, die Erfahrung mit sich bringt und so ein Spiel auch noch lenken, noch besser lenken kann als die Jungen natürlich. Und also ich freue mich schon drauf, wenn der am Freitag spielt und bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir mit Toni Kroos im Mittelfeld und dann diese ganze junge wilde Garde da ringsum. Also das stelle ich mir schon sehr gut vor.
Glaube ich auch, dass das sehr spannend wird. Und da bin ich absolut bei Uli. Dieses gesetzt sein und sich nicht mehr anstrengen müssen, ist raus. Und es sind so viele gute, frische Jungs da, die natürlich jetzt erstmal zu einer Mannschaft zusammenwachsen müssen. Aber das, was wir bisher gesehen haben, finde ich auch sehr, sehr vielversprechend, wirklich. Also hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Und das finde ich nämlich auch immer. Klar, wir sind hier in Bielefeld, es gibt Arminia Bielefeld. Natürlich hängt das Herz auch an dem Heimatverein, natürlich. Aber auch wenn die schlecht spielen, spielen sie schlecht. Das muss man auch einfach mal so sagen. Und es geht einfach darum, wirklich gute Spiele zu schauen.
Ja, aber wo schlecht, wer also in letzter Zeit sehr gut gespielt hat, du hast es eben schon angesprochen, der Rückkehrer wird er ja genannt, Toni Kroos, einfach unfassbar. Ich hatte mehrmals das Glück, ihn live spielen zu sehen und das ist nochmal, ja, nochmal beeindruckender, als wenn man vom Fernseher sitzt, weil man das ganze Spielfeld vor sich hat und einfach mal sieht, wie er, wie sagt man so schön, das Spiel liest, wie er Ruhe reinbringt, wie er Tempo macht, wie er die Bälle spielt und mit einer Passgenauigkeit, das ist ja schon, wo man sagt, maschinell sozusagen. Ich glaube, dass, du hast es schon angesprochen, dass es eigentlich eine sehr gute Mischung sein kann, wenn jemand, der so viel Turniererfahrung hat oder auch bei Real Madrid Erfahrung hat mit Finals und mit entscheidenden Spielen, da im Mittelfeld jetzt mit dabei ist. Wie siehst du es? Wird es ein bisschen eng, besonders für Gündogan?
Ich glaube nicht, weil ich glaube schon, dass die beiden sich im Mittelfeld gut ergänzen können. Ich glaube schon, dass sie auch nebeneinander spielen können. Also da bin ich sicher, zumal Gündogan einer ist, der so eher so ein bisschen nach vorne orientiert ist und Toni Kroos ja einer, der sich öfter auch zurückfallen lässt. Hat man gerade im Endspiel gesehen, der oft ja sogar hinten in der Viererkette in der letzten Reihe gespielt hat und von da das Spiel anfängt aufzubauen und ein Spiel liest und leitet und so. Und das ist einfach gut zu sehen. Und wie du es richtig sagst, das fällt natürlich im Stadion, wenn du das im Stadion sehen würdest, noch viel besser auf, als wenn du es am Fernseher siehst. Und daran siehst du schon, welcher Stratege er ist. Er ist ja nicht umsonst sechsmal, glaube ich, Champions League geworden mit Real Madrid. Das hat ja auch seine Gründe. Und er war auch jetzt wieder beim Finale gegen Dortmund der Garant dafür, dass sie das Spiel gewonnen haben. Und es war toll mitzusehen. Und deswegen sage ich, glaube ich, dass die beiden ganz gut harmonieren können. Ne? Der eine von hinten heraus und der Gündogan etwas weiter vorne. Also ich glaube schon, dass das gut klappen kann.
So eine Figur, die, glaube ich, auch sehr wichtig werden kann, gerade so im Mittelfeld und an der Seite von Toni Kroos, finde ich auch einen sehr interessanten und guten Spieler, ist Robert Andrich. Weil das ist so, wie sagten wir früher immer, die Drecksau, die du dann auch brauchst, der auch mal in entscheidenden Situationen mal dagegen hält und mal nicht den Künstler rauslässt, obwohl er wirklich tolle Tore geschossen hat. In der Bundesliga, muss man ja wirklich sagen, und auch in der Euroleague. Wie siehst du Robert Andrich so an der Seite von Kroos? Ist, glaube ich, ein gutes Gespann.
Ist ein gutes Gespann und das ist eigentlich der ideale, in Anführungszeichen Ersatz ist vielleicht falsch gesagt, der ideale Spieler, der die Position spielt von Goretzka. Ja, Goretzka war ja ein ähnlicher Spielertyp, auch so Kämpfertyp, auch mal ein bisschen schmutziger spielen zu müssen, um andere wieder wach zu machen, aufzurütteln. Und der Andrich ist der gleiche Typ. Und insofern finde ich es gut, weil der Andrich eine richtig gute Saison gespielt hat, tolle Saison gespielt hat, dass er auch dabei ist und Goretzka eben da durchs Raster gefallen ist. Finde ich gut. Hat er verdient, er hat eine tolle Saison gespielt und ich freue mich drauf. Und ich kann mir das, wie gesagt, richtig gut vorstellen, gerade zwischen den beiden Strategen, wenn du Gündogan groß hast und hast dann so einen wie Andrich dazwischen, das ist genau die Mischung, die du brauchst im Fußball. Ja, und das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, dass das ganz gut funktionieren wird.
Ich habe es ja eben schon mal gesagt zu Thomas oder Herr Stuke sozusagen, habe ich ja eben auch schon gesagt, 80 Millionen oder mehr, ne? Bundestrainer gibt es ja, die ihre Meinung haben. Wenn ich dich jetzt hier schon sitzen habe, wir haben es eben auch angesprochen, Maxi Bayer, der ja explodiert ist gegen die Ukraine und hoffentlich noch Spielzeit bekommen wird jetzt in ein paar Tagen gegen Griechenland. Und wenn es so ist, dass er Maxi Bayer dann auch mitnimmt, weil eigentlich galt der als Streichkandidat und mittlerweile vom Streichkandidaten zum Joker, vielleicht so ein bisschen damals wie David Odonkor bei der Weltmeisterschaft 2006. Wenn du jetzt sagen müsstest, einen müssen wir jetzt noch in Anführungszeichen opfern. Siehst du dann einen der Torhüter, wo du sagst, komm, drei reicht doch? Oder würdest du Robert Koch von deiner Eintracht aus Frankfurt, wird ja auch gehandelt, wo gesagt wird, Mensch, vielleicht muss der zu Hause bleiben?
Ja, sicherlich ein Kandidat, weil wir haben gesagt, gerade in der Innenverteidigung haben wir natürlich zwei Exzellente mit Rüdiger und Tah. Aber du brauchst natürlich bei so einem Turnier brauchst du natürlich auch Leute auf der Bank, die die Position super spielen können. Der Koch ist ein Kandidat dafür, der würde ich also nicht streichen. Und wenn ich Bundestrainer wäre, wäre mein Streichkandidat sicherlich der vierte Torhüter. Weil ich glaube, alle anderen kannst du gut gebrauchen. Ja, aber du brauchst keine vier Tore bei so einem Turnier.
Ja, so ein bisschen Argument war ja, nachdem Nagelsmann gefragt worden ist, warum er den vier Torhüter, was er, dann können wir einfach auf wegen der Steuerung, der Entlastung und alles, können wir besser trainieren mit vier Torhütern. Wo ich aber auch sage, andere schaffen es ja auch mit drei Torhütern zu trainieren, oder? Wie viel wart ihr damals immer? Es gab doch nur Uli Stein, oder? Hast du nicht in beiden Toren gestanden?
Also wir waren Nationalmannschaft bei großen Turnieren waren ja auch schon immer drei Torhüter. Aber ich finde das auch vollkommen ausreichend. Also du brauchst keine vier. Also wie gesagt, aus meiner Sicht wäre der Streichkandidat der vierte Torhüter. Da muss man halt gucken, für wen man sich da entscheidet. Aber die anderen, glaube ich, kannst du alle gebrauchen.
Das
und wirst du gut. Und wirst du auch gebrauchen, ja, bei dem Turnier.
Ja, also gebrauchen, ne? Herr Stuke, natürlich, brauchen wir auch. Ohne dich geht es ja auch nicht in dieser Trio-Runde hier.
Ja, aber
wie sieht es denn bei dir aus? Wenn du jetzt sagen würdest, komm,
soll ich
du als Fußballexperte, wen würdest du zu Hause lassen? Den Masseur. Wir opfern den Masseur. So sieht's doch mittlerweile aus. Hast du denn jetzt, wenn der Uli schon da sitzt, hast du denn noch eine Frage? Wir sind ja noch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Wir sind doch bei der Fußballnationalmannschaft.
Hast du noch eine Frage, was die deutsche Fußballnationalmannschaft betrifft, bevor wir jetzt gleich in die anderen Mannschaften mal reinschauen, in die Gruppen?
Ehrlich gesagt habe ich jetzt erstmal fasziniert zugehört. Ich finde es super, erstmal die geballte Kompetenz hier zu haben. Nee, ehrlich gesagt jetzt gerade mal, also natürlich hat mir die Frage auch auf dem Herzen gelegen, habt ihr ja schon beantwortet, wie es dann ausschaut, wer denn aus eurer Sicht dann hätte oder noch rausgekickt würde. Und ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Also wir brauchen keine vier Torhüter. Und ich würde mich auch extrem schwer tun, jemanden aus dem Spielerfeld dann da zu nominieren. Also für mich ist das ganze Ding recht rund, ehrlich gesagt.
Vielleicht gibt es ja wieder so einen Film hier, wie damals Sönke Wortmann oder hier bei der letzten WM in Katar. Hansi Flick in der Hauptrolle. Ich glaube, das war so eine schlechteste Rolle, die er je gespielt hat. Aber vielleicht wird ja wieder ein Film gedreht und dann kann man das so ein bisschen dramaturgisch vielleicht mit Streichholz ziehen oder Schnick, ja. Schnack, Schnuck. Wer bleibt zu Hause?
Ja, der wird sich der Regisseur dann das Schiff was einfallen lassen. Ja.
Man das, vielleicht man das hat Elton dann wieder einen Job. Elton moderiert Streichholz ziehen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir lassen uns überraschen. Ja, aber ich
das natürlich dann im öffentlichen-rechtlichen, als Eurovisionsveranstaltung. Ja, natürlich.
Ne? Als Ersatz für den ESC. Wir schauen
mal. Da heißt nicht schlag den Star, sondern heißt zieh den Stab oder so.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, da müssen wir uns gleich rechtlich hier schützen lassen. Können wir ja mal machen.
Copyright drauf,
ja. Genau. Ich habe es gerade schon angedroht. Wir schauen jetzt mal in die Gruppen. Und zwar... Ja, man sagt ja immer so schön, ne? Favoriten, wer ist Außenseiter, das beliebte statt zur Lederkugel jetzt in die Glaskugel schauen. Und wir beginnen mit der Gruppe A, Uli, und in der befindet sich ja Deutschland sozusagen und natürlich auch Schottland. Schottland freue ich mich riesig drauf, also nicht nur auf die Mannschaft, sondern vor allem auf die Fans, weil ohne Fans so ein Turnier ist natürlich, aber Schottland, da haben viele gesagt, super.
Stimmung.
Super. Schotten sind einfach sensationell. Ich hab's erleben dürfen mit beim Finale in Sevilla mit Eintracht gegen Rangers.
Glasgow.
Glasgow Rangers.
Und einfach diese Sportlichkeit, die die auch haben. Die haben das Finale verloren und wir kommen aus dem Stadion raus und dann die schottischen Fans auf der Straße und keine Aggression, alle gesagt, Mensch, toll, Gratulation, ihr habt verdient gewonnen. Also sensationell. Eine Stimmung gemacht im Stadion, ja, weil die Eintracht war ja bisher immer so, dieses Aushängeschild, in der haben gesagt, überall, wo die hinkamen, haben sie die Stimmung verwaltet und sind da von den Zuschauern geschlagen worden. Die schottischen Fans waren leider ein Tick besser als unsere. Gott sei Dank haben wir da auf dem Platz gewonnen, das Spiel gewonnen, aber die Fans überragt. Ja, von den Schotten einfach überragt.
Jemand, der dich natürlich beruflich viele Jahre begleitet hat, Bertie Vogts, auch damals Trainer der schottischen Fußballnationalmannschaft. Mit Bertie mal sprechen können darüber? Oder?
Nee, noch nicht, aber ich habe es ja erlebt, wenn wir international unterwegs waren und irgendwo ein Schotte uns über den Weg lief, der ist sofort auf Bertie los und heute noch, der hat einen Namen da, der ist heute noch da so präsent. Das vergessen die Schotten nicht. Und es ist einfach sensationell, wie die Schotten ihn auch ins Herz geschlossen haben. Also, aber wie gesagt, es gibt nur Schottland.
Ja.
Vielleicht die Engländer auch noch. Ja. Aber ich glaube, die Schotten, also was ich erlebt habe bisher in meinem Laufbahn, waren die Schotten für mich bisher sensationell.
Also, ja. Sagen wir mal Sean Connery, Rod Stewart und dann kommt schon Bertie Vogts.
Ja, so ungefähr.
Ja, das hört sich doch gut an. Ungarn, die große Unbekannte. Kann auch zum Stolperstein werden. Ich meine, wenn man mal so guckt, Scholloy ist dabei von Freiburg, Szoboszlai von Liverpool. Keine schlechte Mannschaft.
Ja, aber man muss ja gucken, es geht ja nicht um einzelne Spieler, sondern es geht ja darum, um das Gesamtpaket. Ja, und ich glaube nicht, dass der Kader in Ungarn so eine Qualität hat wie unser Kader. Gerade in der Breite nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben sicherlich exzellente Einzelspieler, aber auch davon nicht 11. Ich bin davon überzeugt, dass sie die ersten 11 nicht die Qualität haben, wie es unsere Mannschaft hat. Und in der Gruppe sind wir aus meiner Sicht haushoher Favorit. Die Schotten sind sicherlich spielerisch nicht so stark. Sie werden natürlich fighten, kämpfen, das kennen wir von ihnen. Aber spielerisch nicht in der Qualität, dass sie uns schlagen könnten oder schlagen dürften eigentlich. Können ist immer drin, aber sie nicht schlagen dürfen. Und ich glaube, in der Gruppe müssten wir eigentlich als Erster durchgehen.
Dann Zweiter vielleicht, die Schweiz, weil ich sag mal, bei den letzten großen Turnieren hat die Schweiz immer sehr gut abgeschnitten und alleine im Tor, ne, wenn man überlegt, mit Kobel, Sommer, ne, dann Granit Xhaka natürlich auch vom Meister Leverkusen und Akanji von Manchester City. Also wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, die spielen alle sehr hochklassig.
Ja, die werden auf jeden Fall in der Gruppe Zweiter. Also es reicht ja unter die ersten zwei zu kommen in der Gruppe. Ja. Das sind für mich in der Gruppe Deutschland, Schweiz. Davon bin ich sehr. Schweiz haben sicherlich in den letzten Jahren enorm aufgeholt, haben sich enorm entwickelt auch, spielen auch einen schönen Fußball, aber bei großen Turnieren immer noch nicht viel gerissen. Vergleichbar so für mich wie die Belgier. Die Belgier sind auch eine tolle Mannschaft, spielen tollen Fußball, aber wenn es drauf ankommt in den großen Spielen, versagen die Nerven. Und das sehe ich bei den Schweizern ähnlich. Ich glaube nicht, dass die Schweizer bei dem Turnier dann, sagen wir mal, Gruppenphase ja, aber dann wird es schon schwierig. Also dann ab Achtelfinale ist bei den Schweizern schon wieder alles möglich.
Na, lassen wir uns überraschen. Gruppe B ist für mich eine, also es gibt zwei Hammergruppen im Turnier, aber das wäre dann die erste Gruppe B mit Spanien, Kroatien, Italien, Albanien. So, und jetzt sagen natürlich alle, ja, Albanien ist klar, ne? Platz 4 ist reserviert, aber ich sehe das dann immer so ein bisschen, wo man sagt, da verlasst euch mal nicht drauf, könnte der berühmte Stolperstein werden.
Naja, klar, weil vor allen Dingen kommt es darauf an, wie die Entwicklung ist. Wenn du nachher gegen Albanien spielen musst, brauchst du dringend Punkte, ja, oder reicht dir vielleicht ein Unentschieden? Das wird ja mal auch ein wichtiger Faktor sein. Und dann kann natürlich Albanien zu einem ganz großen Stolperstein werden. Das ist richtig. Aber eigentlich in der Gruppe, ich habe gestern auch das Spiel von den Italienern gesehen gegen Türkei, ist für mich jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ein absoluter Topfavorit, die Italiener. Aber wir kennen das immer bei großen Turnieren. Die sind ähnlich wie wir, die steigern sich dann immer. Ja? In der Gruppenphase mogeln sie sich so durch. Ja? Aber dann ist mit allem zu rechnen. Ja? Und sie sind fußballerisch immer stark gewesen, das wissen wir. Auch fußballerisch hat mir das auch wieder gut gefallen. Haben halt nur die Tore gefehlt. Aber ich würde sagen, in der Gruppe ist Spanien, Italien, dass die durchgehen.
Spanien, Italien ist Ulis Tipp. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Herr Stuke.
Ja, ich meine, das sind die Mannschaften, die man sich auch am besten vorstellen kann, dass es funktioniert. Ja, es ist einfach so, ja.
Hast du dich schon warm gespielt an der Wii?
Ganz ehrlich, ich habe keine Wii.
Ach so. Ah, oh, du bist noch einer. Ja. Hier, Tipkick. So sieht's
ja,
doch aus.
Ja, selbstverständlich.
Tisch war schön aufgebaut. Da wird noch von Hand gespielt. Wunderbar. Yes. Gruppe C. Wir kommen in die Gruppe C, ihr Lieben. Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Da sagt natürlich jeder, England, ein absolutes Star-Ensemble. Bellingham, Kane, Foden und so geht das einfach immer weiter. Und ich habe sie mehr als nur auf dem Zettel. England, ich glaube, vom Gefühl her sage ich, dieses Jahr sind sie dran.
Also die Engländer gehören auf jeden Fall zum Favoritenkreis. Das ist, steht mal fest. Aber es Einzige, was ich, oder das Fazit, was ich jetzt schon sagen kann, ist, es gibt keinen absoluten Top-Favoriten für mich. Es gibt viele Kandidaten, aber es ist keine Mannschaft dabei, die jetzt im Vorfeld der Europameisterschaft so überragend gespielt hat, Nationalmannschaft, dass ich sagen kann, boah, die sind aber Top-Favoriten.
Das gibt's nicht. Nee, es gibt viele Leistungsstarke, aber genau das ist es. Es wird die Tagesform nochmal entscheiden und die Nerven, ganz klar.
Ja, gut, die Nerven spielen eine ganz, ganz große Rolle dann.
Ja. Und wie du eben schon sagst.
Das ist ja dann bei den Engländern, die sind ja immer eine Kandidat dafür, wenn es drauf ankommt, auch wo die Nerven leicht versagen oder schnell versagen.
Ich sage Elfmeterschießen.
Ja. Aber auf jeden Fall gehören sie zum Favoritenkreis, auch da ganz sicher.
Auf jeden Fall. Und in der Gruppe D, das ist natürlich auch meine zweite Hammergruppe. Wir haben Polen, wir haben die Niederlande, wir haben Österreich und Frankreich. Und man kann ja sagen, wenig Losglück für die Polen. Wie siehst du Österreich? Ich glaube, da sagen viele, könnte auch ein Überraschungsteam werden. Aber in der Gruppe mit Niederlande und Frankreich, da musst du dich erstmal durchsetzen.
Ja, aber ich glaube, dass die Österreicher haben auch eine gute Entwicklung gehabt in den letzten Jahren, haben auch eine ganz gute Mannschaft, haben sich eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren auch gut präsentiert. Und die sehe ich auf eine Stufe mit Holland. Also ich glaube, dass da bei dem, das geht so zwischen Holland und Österreich aus, wer von denen weiterkommt. Die Franzosen, bin ich sicher, dass sie es schaffen, die Gruppe. Aber dann wird es ein ganz, ganz enges Rennen zwischen Holland und Österreich. Also ich sehe die Holländer nicht viel besser als die Österreicher.
Oh, ja, das überrascht ein wenig, aber wir lassen uns überraschen, was kommen wird, weil die Gruppe E folgt. Und da hast du es eben schon angesprochen, Belgien, klar, auch ein sogenanntes Star-Ensemble, aber nie abgerufen, was abzurufen ist oder war. Und mit dem deutschen Trainer, Dominik Tedesco, war das damals überraschend für dich, dass man sich für den entschieden hat?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich war nicht der Einzige, der davon überrascht war. Aber man muss gucken, was er aus dieser Mannschaft rausholt oder was er eben besser machen kann als seine Vorgänger. Weil fußballerisch gehört Belgien sicherlich in den letzten Jahren zu den absoluten Top-Mannschaften in Europa. Und wir wollen mal gucken, ob er diesen Fluch, der auf den Belgiern liegt, dass sie immer, wenn es darauf ankommt, dann doch versagen, ob er den brechen kann. Weil fußballerisch haben die alle mal das Zeug dazu.
Ja, wir gucken mal, ob es am Flug liegt oder ob es dann sportlich, weil mit den Belgiern in der Gruppe E Slowakei, Rumänien und Ukraine. Und wenn man sich das Tableau dann mal so anguckt, wo man dann sagt, okay, Ukraine, ja, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben sie jetzt am Montag gesehen bei uns im Testspiel hier. Aber viele erfahrene Spieler aus der Premier League auch und anderen europäischen Ligen. Aber diese Gruppe ist so ein bisschen, ja, wenn die Belgier das nicht abrufen, was sie können, ist das, glaube ich, da geht alles.
Ja, es ist keine ungefährliche Gruppe, weil das sind, man hat es jetzt in der Ukraine. Die haben tolle Ansätze gehabt. Klar kannst du das Spiel gegen Ukraine 4-5-0 gewinnen, aber du kannst am Ende auch 1 oder 2-0 verlieren, weil die haben schon gute Konter gefahren. Sie haben gute Fußballer drin, das konnte man sehen. Haben aber hier in dem Spiel jetzt gegen die Deutschen, haben sie für mich viel zu ängstlich gespielt. In der Mannschaft steckt mehr drin, da muss man mutiger spielen, offensiver spielen und dann haben sie auch Riesenqualitäten, die Ukraine. Also ich glaube schon, dass Belgien und Ukraine für mich so die beiden Favoriten sind in der Gruppe.
Ja, die letzte Gruppe.
Aber trotz alledem sind die anderen beiden sind auch nicht zu unterschätzen. Also die darfst du nicht auf die gleiche Schulter nehmen. Ne? Bei der Europameisterschaft ist keine Mannschaft dabei, die Fallobst ist. Ne? Können alle Fußball spielen inzwischen und sind alle gefährlich. Also nicht zu unterschätzen.
Nicht zu unterschätzen. Und dann kommen wir zur Gruppe F, die letzte Gruppe bei dieser Europameisterschaft. Und Türkei, Georgien, Portugal und Tschechien. Ja, du hast es eben schon angesprochen, Portugal. Ich denke mal, das letzte Turnier von Ronaldo, außer er hält seine Fitness und sagt, komm, eine Weltmeisterschaft spiele ich jetzt auch nochmal. Keine Ahnung, wie es in Portugal aussieht, ob mal welche nachrücken. Und die trainieren ja hier in Gütersloh und sind ja dann auch in der Klosterpforte in Marienfeld. Jetzt sagen ja viele, oh, ich hoffe mal, dass wie damals bei der Weltmeisterschaft einige Portugiesen hier in der Bielefelder Altstadt landen und hoffen schon auf Ronaldo auf dem Klosterplatz. Ich hoffe nicht auf den Kessel bringt. Das könnte vielleicht dann das letzte Spiel gewesen sein. Aber wie siehst du es? Kommen die Jungs mal raus oder?
Also das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube schon, dass es heute alles ein bisschen lockerer und entspannter zugeht als zu unseren Zeiten, wo wir wirklich dann einkaserniert wurden und du durftest wirklich...
Also zu euren Zeiten, da gab es ja kein Handy und alles, das war ja euer Glück.
Nee, aber konntest du entweichen.
Mhm. Schön gesagt, entweichen.
Aber es war nicht offiziell erlaubt.
Nein, aber entweichen, das hast du schön gesagt.
Heute kriegen die offiziell freie Tage und sagen, geht einkaufen, geht shoppen, mach das. Das war bei uns ja früher nicht der Fall. Aber ich finde das auch gut so, weil wenn du so über einen längeren Zeitraum einkasaniert bist, ist es gut, wenn du den Kopf mal frei kannst, wenn du raus kannst, mal wieder unter Leute kommst.
Ein bisschen Kontrast, ja.
Was anderes siehst und so. Gott sei Dank hat sich das geändert. Also früher, wie wir da einkasaniert waren, war fürchterlich.
Ja, ich meine, Herr Stuke wird ja einige Veranstaltungen auch auflegen und vielleicht dann Ronaldo auf den Dancefloor. Wir lassen,
warum nicht? Gucken wir mal.
Ein Musikwunsch von Ronaldo. Ne? Wir lassen uns überraschen. Und,
aber zum Sportlichen auf jeden Fall. Das haben wir auch die Testspiele jetzt gezeigt. Die Portugiesen gehören auf jeden Fall in der Gruppe zu den Favoriten. Ja, und die werden auch weiterkommen. Und gehören auch am Ende wieder letztendlich so für mich zum erweiterten Favoritenkreis. Zum
engeren Kreis,
weil die schon tollen Fußball spielen, die Portugiesen.
Jetzt sagen ja einige in dieser Gruppe, gibt es deswegen schon Favoriten, die sagen das so mit so einem Augenzwinkern, weil die Türkei in Deutschland, hast du ja viele Heimspiele, ne? Wenn du reinkommst, dann auch noch in Gelsenkirchen, ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Die Stimmung passen, ja.
Ja, die sind auch nicht zu unterschätzen. Ich habe gestern das Spiel gesehen, die haben auch gegen Italien jetzt gut gespielt. Also die haben keine schlechte Mannschaft. Die Türken. Ja, die Frage ist immer nur, zumindest in den letzten Jahren oder Jahrzehnten war es immer so, kriegen sie es wirklich auf den Platz, dass sie mal wirklich als Mannschaft auftreten? Bisher war das immer so in der Türkei, da hat jeder für sich gespielt, jeder wollte nur glänzen und wollte der Beste sein.
Ja, viele Solisten.
Und haben im Endeffekt ihre eigene Person über das Team gestellt. Und wenn der Trainer das hinkriegt, dass sie das nicht machen, dann sind die mit Sicherheit gefährlich. Und Fußball spielen konnten die schon immer, die Türken, waren immer schon tolle Fußballer. Und wie gesagt, wenn sie es schaffen, daraus wirklich ein Team und eine Mannschaft zu machen, gehören sie mit Portugal, da wie gesagt, in der Gruppe sowieso zu den Favoriten und auch später noch in meinen Augen zum erweiterten Favoritenkreis. Aber sie müssen als Team auftreten, nicht als Einzelunterhalter.
Ja. Um sich mal so ein Bild dann auch zu machen und dann zu gucken, wie sich so Meinungen verfestigen oder ob man recht gehabt hat. Wie viele Möglichkeiten hast du, wie viele Spiele wenn auch vom Sofa aus, zu schauen? Hast du dir schon so ein Tableau zurechtgelegt, wo du sagst, so da Kaffee und Kuchen, das ist Nachmittagsspiel und abends kommt mal ein Würstchen auf den Grill und dann gucken wir mal schön hier.
Also ich werde so viele Spiele sehen, wie ich kann. Wenn ich gerade Spiele zur gleichen Zeit laufen, werde ich mir alle angucken. Ne? Oder ich werde mir zumindest alle angucken, was möglich ist. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist, ob man, wenn in der Gruppe irgendwie noch zur gleichen Zeit Spiele laufen, ob es die Konferenz
auch gibt. Die letzten Gruppenspiele finden dann parallel statt. So,
aber ich werde, wie gesagt, so viel gucken, wie ich kann, wie es möglich ist. Weil nur dann kannst du dir auch ein vernünftiges Bild machen. Ne? Du kannst im Endeffekt ja nicht, wenn du in der Vorrunde in jeder Gruppe nur ein Spiel siehst, dann kannst du ja nicht sagen, so im Achtelfinale, der ist Favorit oder der. Also wenn man sich wirklich eine Meinung bilden will, muss man schon viele Spiele gucken, wenn es geht, alle.
Wie sieht das aus? Wird man so ein bisschen gewettet? Also ich meine jetzt nicht im Wettbüro, aber so im Freundeskreis, Bekanntenkreis, macht man mal so ein Wettspiel oder so Tippgemeinschaft?
Ja, das machen wir ja immer. Weil jetzt, selbst beim Finale war es ja jetzt so, der Champions-League-Finale, wo mich ein Bekannter mir geschrieben hat, eine WhatsApp, sagt, sein Sohn ist in England beim Finale, guckt sie das an und tippt 2-1. Und da habe ich gesagt, wäre schön, aber ich tippe 2-0 für Real Madrid. Ich habe es ja vorhin die WhatsApp ja gezeigt.
Uli.
Ja, und wer hat recht gehabt am Ende? Ne?
Natürlich, aber es ist ja schöner, wenn du jetzt, nimm uns doch jetzt, sag, Deutschland kommt ins Finale.
Ja, aber du musst, worauf ich hinaus will, ist, du musst vorher schon Spiele, ich habe Manchester gesehen, ich habe das Spiel Bayern gesehen.
Ja.
Und dann weißt du Real Madrid, wie du die einzuschätzen.
Wenn du es schon nicht machst.
Ja, wenn du die einzuschätzen hast. Und dann kommst du da drauf, wie gesagt, und die Dortmunder waren jetzt auch nicht in der Saison so, dass du sagen musst, die sind Garanten für Tore. War ja auch nicht so der Fall.
Nein, nicht.
Und dann war für mich klar, dass die, wenn die Dortmunder nicht in Führung gehen, das Spiel nicht gewinnen können.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt in der 89. Minute. Die Tafel wird schon hochgehalten. 4 Minuten Nachspielzeit für uns hier in unserer Podcast-Runde. Und da will ich das mal so ein bisschen abschließen, dass auch bei uns so ein bisschen Spannung drin ist. Und dann würde ich nämlich sagen, tippen wir doch, wir drei jetzt auch mal, wer Europameister wird. Und wer am meisten entfernt ist, schmeißt eine Runde Pizza nach Ende der Europameisterschaft. Und ich würde sagen, ja, Thomas, Herr Stuke.
Also vom Herzen her würde ich es natürlich uns, sprich den Deutschen, wünschen. Aber also ich finde England auch sehr sympathisch.
Also mal, das war doch mein Tipp. Das so, geht doch nicht hier.
Was? Hä? Vorweggenommen? Ja, sorry.
Habe ich ja eben schon gesagt.
Also such hast du?
Ja klar, habe ich doch gesagt hier bei mir, ganz oben auf dem Zettel.
Ja, da vorhin gesagt.
Uli, pass auf.
Sorry, dann nehme ich das natürlich selbstverständlich zurück.
Aber es gibt ja noch andere Mannschaften. Zum Beispiel Albanien hätten wir noch.
Ja, Albanien bin ich dann nicht so.
Rumänien.
Ja, super. Danke für die Tipps.
Ja.
Jungs, sehr sympathisch. Aber dann, ja.
Also ich sage...
Ich sag mal, Nicht, genau. Dass ich schon wieder zurückziehen muss.
Ich riech die Pizza schon.
Hast du schon England gesagt? Ja, hatte Thomas beansprucht.
Ja, ist schon belegt.
Wie die Pizza. Ich bleib bei Frankreich, so.
Ich bleib bei Frankreich. Eigentlich wollte er England nehmen, aber er bleibt bei Frankreich. Finde ich sehr... diplomatisch gelöst. Also du sagst Frankreich.
Für mich, genau.
Ja. Ja, wer ist dein Lieblingsspieler bei Frankreich?
Ja, der Torwart.
Sehr gut. Aber du, das ist wie, wenn du mit Leuten das erste Mal Skat spielst oder mit Eltern und die sagen, wie geht denn das? Und wer gewinnt zum Schluss? Ist ja klar.
Also ich bin immer der Anfänger.
Ja, natürlich. So, Uli, dann bleibe ich bei England. Ja, ich bleibe bei England.
Ich sage dir, ich gebe keinen Tipp ab, weil...
Bitte?
Nee, weil...
Es ist zu eng.
Tipps könnte ich dir sagen, ab der Vorrunde. Wenn in der Gruppenphase, wenn du die Spiele gesehen hast und weißt, wer ins Achtelfinale kommt. Und dann kann ich dir sagen, so, wer für mich Favorit ist.
Ja, aber
dann
hast du ja schon gefährliches Halbwissen.
Aber
das
jetzt,
zählt dann ja nicht mehr.
Aber jetzt,
nein, ist
weil ich was ich vorhin gesagt habe, es sind zu viele Mannschaften auf dem gleichen Niveau. Es gibt keinen absoluten Top-Favoriten. Ja. Und das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Sicherlich werden wir durch den Heimvorteil mehr Push kriegen vielleicht als andere. Mhm. Aber gut, du hast gesagt, Türken ja auch. Die haben ja auch Heimspiele immer.
Quasi.
Türkei. Aber ist schwer zu sagen.
Ja, wir müssen jetzt ja unsere Pizzarunde hier zu Ende bringen. Also Frankreich ist im Topf, England ist im Topf.
Sag einfach nur tendenziell.
Ja, vom Gefühl her. Oder man macht patriotisch und sagt einfach natürlich Deutschland.
Es ist wirklich ganz schwer zu sagen, aber. Weil meine sind.
Deine sind gar nicht qualifiziert.
Nee, doch, sind. Aber das sind so die beiden Mannschaften, Deutschland oder Italien. Hm. Bin mir nicht sicher.
Hauptsache Spanien.
Wahrscheinlich.
Ja.
Da ist auch ich sag Deutschland.
Fertig. So. Uli Stein sagt, Deutschland wird Europameister. Oh, ich höre schon, wie die Leute zu Hause an den Hörgeräten ausrasten. Yes. Ja, und du sagst, Herr Stuke sagt Frankreich. Ich wünsche mir natürlich auch Deutschland, ja, aber wo ich sage, England, ne, als großer Fan der Premier League, sage ich England. Und dann werden wir das Ganze mal...
Die Engländer können es nicht werden, weil die scheiden im Halbfinale im Elfmeterschießen.
Ach ja, jetzt auf einmal. Ist klar. Ne?
Die sind schon... Ist schon kein schlechter Tipp.
Danke dir.
Ab und zu Frankreich ist ein ganz schlechter Tipp.
Ja,
danke. Weil die kommen nicht mal ins Endspiel.
Naja, ich weiß ja, wenn ihr Stuke verliert, also wenn wir verlieren sollten, lieber
Freut
Uli,
dann, euch drauf eingeladen
dann
zu
laden
werden.
Wir, dann gehen wir jetzt zum richtigen Italiener, während Herr Stuke dann ja, wenn er verlieren sollte, uns dreimal Dr. Oetker Pizza servieren wird. Ja, aber wie heißt das im Slogan immer? Wie beim Italiener.
Ja. Und belegt oder unbelegt?
Basic. Ich bringe noch was mit.
Basic. Okay.
Wir legen noch was drauf. Also ab 14. Juli 0 Uhr. Juli ist das Finale.
Achso, Finale.
Ja, da sind wir schlauer. 14. Stimmt, Juli 0 Uhr. Da werden wir uns gegenseitig mal zuappen und dann werden wir einen Termin machen, wo wir unsere Pizza essen und vielleicht mit einem Podcast und
auf jeden Fall Pizza mit Bildchen.
Vielleicht können wir es vorher schon.
Ja.
Kann ja auch passieren.
Ja. Wenn Frankreich früh raus ist,
alle raus.
Wenn Frankreich früh raus ist, treffen wir uns während der Europameisterschaft. Ja.
Frankreich ist Achtelfinale weg.
Ja, dann würde ich sagen, bestellt schon mal einen Tisch. Ne? Machen wir das so.
Haben wir die Pizza schon mal sicher.
Unser Gastgeber, so gut Herr Stuke.
Ja, gerne,
die letzten
danke.
Worte sozusagen ja, vor der Pizza.
Schön. Ich freue mich. Nein, war total super, euch beiden hier gehabt zu haben. Geballte Fußballkompetenz. Uli, Herr Stein, Thomas, Herr Milse. Jungs, war wieder schön mit euch und schön, dass ich mich zurücklehnen konnte und ihr das nett gemacht habt. Nee, hat mich sehr gefreut und wir werden uns zum Pizzaessen sehen. Wie auch immer, wer auch immer bezahlt. So, vielen Dank. Und was sagt unsere Technik aus dem Rückraum?
Du möchtest doch bestimmt ein Outro hören.
Stimmt, haben wir ja auch noch. Ja, gerne.
Na denn.
War es denn für dich in Ordnung?
Sehr schön, war sehr unterhaltsam zuzuhören.
So, genau. Outro, bitte.
Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht.
Live gedubbt. Ja, jetzt darf ich was sagen. Ich singe nicht wie der Herr Milse gerade. Bedanke mich und sag einfach mal bis zum nächsten Podcast. Danke und tschüss, Herr Stuke.